SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Reinhold Beckmann ist da, Journalist, Moderator, Sportmoderator, Autor, Musiker. Und Alphonse ist da, Deutscher, Franzose, Comedian.
Deutscher, Franzose als Beruf finde ich super, als Bezeichnung. Mehr brauchen wir nicht.
Und ich würde auch gerne unserem Publikum die Gelegenheit geben, die beiden nochmal gebührend zu begrüßen. Reinhold Beckmann und Alphonse.
Ja. Merci.
Moin, moin, vielen Dank.
Ja, moin, moin ist ein gutes Stichwort. Ich habe hier nämlich zwei Wahlhamburger vor mir sitzen. Ihr wohnt ja beide in Hamburg und habt den weiten Weg auf euch genommen, um hier zu sein, um Fool's Garden Geburtstag 33 zu feiern. Ihr konntet euch wahrscheinlich Peter Freudenthalers Charme nicht entziehen, oder?
Ja, man kann bei Peter nicht Nein sagen. Er hat eine großartige, ja, so hat so eine Art, einfach so überzeugend zu sein. Er hat sich ja so ein Netzwerk aufgebaut in den letzten Jahren und dann steht er vor einem und schaut dann mit diesen großen Augen an und man ist in dem Moment schon ein bisschen Peter verliebt.
Also Leute, diese Stimme, geht's euch auch so? Ich bin da sofort jetzt mitten in der Sportschau beim Beckmann-Talk.
Das ist vorbei.
Fußballspiel.
Das war im früheren Leben.
Ja, es ist Wahnsinn. Geht's euch auch so? Ja, so wie es dir mit Peter geht, so geht's mir ein bisschen jetzt mit dir. Alphonse, dich verbindet auch eine lange Freundschaft mit Fool's Garden und du bist gestern auch aufgetreten bei der Gala im Kongresszentrum hier in Pforzheim.
Ja. Bei mir ein bisschen das Gleiche wie Reinhold. Der Peter hat mich angerufen und sagt, weißt du was, wir machen so ein Jubiläum, hast du Lust und etc. Er sagt mir das Datum, ich gucke und ich weiß, das ist in meiner Sommerpause. Ich bin in Südfrankreich, das wird eine sehr, sehr lange Reise sein. Und ich überlege ungefähr 3 Sekunden und sage, ja. Ich bin dabei. Ja. Gestern im Zug habe ich es ein bisschen bereut, weißt du, bevor, also, aber dann,
Zug aus Hamburg?
Nee, von Aix-en-Provence war ich.
Der ist TGV gefahren, der kann sich also überhaupt nicht beschweren.
Bis zur Frankreich-Grenze war super. Ja. War alles cool. Ja, genau.
Ja. Ach, das war kein Witz.
Das ist ernsthaft. Ich mache keine Witze.
Ich habe deinen Tourplan gesehen. Das sieht überhaupt nicht nach so aus.
Nein, der ist überhaupt nicht witzig, der Tourplan. Der spielt fast jeden Abend.
Ebenso. Ich liebe es.
Du musst also hier gleich weiter nach
der Sendung. Der Kontakt zu meinem Publikum selbst, also ihr, guck mal, wenn du Leute vor dir hast, die sind da, also wir sind im Radio, ihr seht das nicht, aber wir haben vor uns, Reinhold, wir haben so sympathische Menschen, die lächeln
ausverkauft,
und es ist ausverkauft. Komplett ausverkauft. Also ich weiß nicht, wie viele da reinpassen. 7.000 oder so, die sind da. Es ist so schön. Ich kann also Sommerpause kurz und dann...
Alphonse, bevor du jetzt wieder über die Deutsche Bahn sprichst, ich bin ja gestern mit dem Zug aus Hamburg gekommen.
Ja.
Der Zug kam 2 Minuten zu früh an. Der Schaffner hat sich entschuldigt dafür.
Das ist Panik bei der Deutschen Bahn. Ne?
Sagte, wer monatelang nicht vorgekommen, möchte sich im Namen der Deutschen Bahn für die zu frühe Ankunft entschuldigen.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich hatte das jetzt auch zweimal und ich meine, dass die Bahn vielleicht ihre Zeitpläne verändert hat, weil es kann eigentlich nicht sein. Also ich komme auch ständig jetzt gerade vor der Zeit an.
Es wird defensiv angekündigt, um nachher dieses Erfolgserlebnis einfahren zu können.
Habe ich schon lange gedacht, warum die das nicht machen, schon längst. ihr seht, die beiden kommen ohne mich zurecht. Im Grunde, es liegt auch daran, dass ihr beiden euch schon sehr, sehr lange kennt. Also ihr habt auch eine gemeinsame Geschichte, weil ihr auch mal beide bei einem Bezahlsender zur gleichen Zeit gearbeitet habt.
Wie er das gesagt hat, Bezahlsender, als wenn wir es damals nötig gehabt hätten,
wir zwei. Ich hatte es nötig. fang du an, doch, Reinhold.
Ja, ich war jung und brauchte das Geld, das ist richtig, und war plötzlich ganz zufällig Sportchef von Premiere und ich wusste überhaupt nicht, was das ist, Bezahlsender und wie das alles funktioniert. Mhm. Es brauchte viele Gespräche mit dem damaligen Programmdirektor, bis ich mich dann doch entschlossen habe, von Köln nach Hamburg zu gehen. Und dann saß ich da einsam im Büro und freute mich immer, wenn einmal am Tag Alphonse reinkam. Sein Französisch war damals sehr, sehr gut.
Wie war dein Deutsch, Alphonse, damals?
Naja, bei mir kam es so, dass, wir sprechen vor einer Zeit, das war 94, 95?
Nein, 91.
Also vor langer Zeit, du warst noch nicht geboren, lieber Moderator. Und,
danke.
Also, ich war in Frankreich, ich war Franzose, normal Franzose, in Paris geboren, ganz normal, alles normal. Und hatte studiert, musste meinen Militärdienst machen, damals, das war Pflicht in Frankreich. Und das und ich wollte es nicht machen, weil Militär in Frankreich ist nicht lustig. Es ist nicht wie in Deutschland, dass du lachst, weil die Hubschrauber nicht fliegen und so, sondern niemand wollte das machen. Und deshalb, ich wollte es auch nicht machen. Und es war sehr schwer, weil das Militär sagte, doch, ihr müsst es machen. Und es gab eine komische, seltene Lösung. Du durftest im Ausland gehen und für eine französische Firma im Ausland arbeiten. Diese Firma musste aber sagen, ich brauche den. Das war so ganz wichtig.
Nein, du hast das über Canal Plus angetütet?
Genau. Und Canal Plus, also ich war Praktikant bei Canal Plus. Canal Plus ist der Pay-TV-Sender von Frankreich.
Die hatten 33% Zugehörigkeit bei dem.
Die haben mir gesagt, du willst deinen Militärdienst nicht machen. Ich habe gesagt, das stimmt. Woher wisst ihr das? Ja, niemand will das machen. Und die haben mir gesagt, wir bauen gerade Canal Plus Deutschland auf. Das hieß noch nicht mal Premiere damals. Da waren wir noch nicht auf
Sendung. Sollte dann aber.
Okay. Und wir können dich dahin schicken. Und so bin ich überhaupt in Deutschland angekommen. Es sollte 16 Monate dauern. Ich kam an, der Sender hatte gerade begonnen. Ich kam an, ich konnte kein Deutsch. Alle Leute, inklusive Reinhold, sagten, dieser Franzose soll Militär sein. Warum ist er bei uns? Was macht er?
Ich habe jeden Morgen salutiert, wenn ich dich gesehen habe.
Und so kam ich nach Deutschland. Wie gesagt, ursprünglich für 16 Monate. Aber das war so toll. Ich habe mich zum einen in ganz tollen Kolleginnen und Kollegen verliebt, aber auch in diesem Land verliebt, dass ich gesagt habe, ich bleibe.
Diese Frage, die kommt wahrscheinlich immer, aber... Also, dass du dann gesagt hast, ich finde Gefallen an diesem Deutschland. Was gab's da so ein Momentum, abgesehen vom Bezahlsender und der Möglichkeit, keinen Wehrdienst leisten zu müssen, die dich dazu erwogen hat zu sagen, ich bleibe in diesem Land?
Oh, es gab vieles. Es gab zuerst wirklich der Gedanke, ich komme also nur hier, um meinen Militärdienst nicht zu machen. Das war wirklich die erste Idee. Und Deutschland war, ehrlich gesagt, nicht meine erste Wahl. Wie gesagt, ich war Normalfranzose. Als Normalfranzose, du träumst nicht davon, nach Deutschland zu kommen, ne?
Das wäre meine Frage.
Aber dann habe ich gesehen, was für ein blöder Vorurteil. Ich habe gesehen, dass das wahre Deutschland hat nichts mit meinen Vorurteilen zu tun. Das ist ungefähr das Gegenteil. Dass die Leute so warmherzig sind, dass die Leute... Und ich weiß, das ändert sich momentan, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ich finde, dass das Zusammenleben in Deutschland wahnsinnig warmherzig, wahnsinnig erwachsen ist. Im Vergleich zu Frankreich, das kann ich gut vergleichen, wo ich finde, dass das Zusammenleben sehr pubertär ist und sehr aggressiv, gewalttätig sogar ist. Mhm. Und ich finde, dass man in Deutschland, natürlich ist man nicht immer einer Meinung, zum Glück ist man nicht immer einer Meinung, aber man kann so gut, auch wenn man verschiedener Meinung ist, sich zusammensetzen und reden und zuhören.
Aber Alphonse, das sind jetzt unsere Vorurteile, die wir haben aus Frankreich. La culture, die schöne Sprache, Französisch. Also wir haben gar nicht das Gefühl, dass da das Zusammenleben pubertär ist. Dieses deutsch-französische Verhältnis, du bist schon so lange da, pflegst es, bist Botschafter im Grunde genommen dessen. Hat sich das weiterentwickelt in den letzten 20, 30 Jahren?
Ich finde, es gibt zwei Ebenen. Es gibt die politische Ebene, das wechselt immer. Im Moment, auch Scholz und Macron, furchtbar, die können sich nicht riechen und so.
Ja, ist nicht mehr Merkozy, ne?
Macron und Angela Merkel, also es gibt Fotos, du denkst, das war nicht mehr Freundschaft, dann das ging weiter.
Das wollen wir uns nicht vorstellen.
Und natürlich geht sie weg und dann kommt der Olaf Scholz. Boah, das ist die eine Ebene, die ist wichtig. Aber meiner Meinung nach, die viel wichtigere Ebene sind wir. Die Völker, die Menschen, die normale Menschen. Und die deutsch-französische Freundschaft, es gibt also der Elysée-Vertrag und etc. Alles gut, alles politische Ebene, ja. Aber es hat alles gestartet von realen, normalen Volksmenschen. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, der Wille, sowohl bei den Franzosen als bei den Deutschen, dass wir nie wieder so ein Scheiße erleben, wie Kriege machen, wie sich hassen und so. Der ist so da, so solide. Und das tut gut.
Aber Alphonse, wir gucken ja gerade mit großen Augen nach Frankreich. Was da passiert? Europawahl, ein Erdrutschsieg, kann man sagen, des Rassemblement National. Die erobern da über 30% der Stimmen. Dann kommt Macron, löst das ohne Not die Nationalversammlung aus und sagt, wir machen jetzt Neuwahlen. Da haben wir schon gedacht, um Gottes Willen, spinnt der, will der politischen Selbstmord begehen. Und dann schließt sich da eine Linke zusammen und verhindert eine Machtübernahme in der Nationalversammlung des Rassemblement.
Ja, aber das ist doch typisch für Frankreich. Das ist das, was ich bewundere, dass bei der Stichwahl, das sich dann wieder neu ordnet, ist ja nicht das erste Mal, dass es so passiert ist in Frankreich. Der Protest bei der ersten Wahl und bei der Stichwahl organisiert sich das Land auf eine Art und Weise und sagt, wir müssen das jetzt doch verhindern. Auf der anderen Seite hat die Geschichte des Rassemblements natürlich eine schon längere Geschichte, und das ist das, wo wir natürlich sorgenvoll drauf gucken, weil wir es ja in unserem eigenen Land gerade erfahren und erspüren. Und deshalb ist schon ganz gut, aus Frankreich ein bisschen was abzugucken und zu sehen, wie es da gemacht wird. Und das andere, um nochmal auf Olaf Scholz und Macron zurückzukommen, wir schauen ja immer ein bisschen neidisch auf das Präsidiale von Macron und denken, Mensch, lieber Olaf Scholz aus Hamburg, kannst du nicht mal ein bisschen tröstender und präsidialer für uns sein, wie Macron, und auch mal eine Rede vielleicht auf Französisch halten in Frankreich, damit wir ein bisschen stolz auf dich sind. Und dann treffe ich meinen Freund Roland, der in Bonnetable lebt, und ich sage, Mensch, euer Macron, ihr habt da einen richtigen Präsidenten und so. Und er sagt, Reinhold, soll ich dir was sagen? Er ist arrogant, ich will ihn nicht. Stimmt das?
Also alle hassen Macron momentan in Frankreich. Ja, ja, natürlich.
Ich will noch mal was anderes sagen, Alphonse. Eine Rede von Olaf Scholz auf Französisch, ist das in deiner Vorstellung möglich?
Also bestimmt, ich würde ihm auch total gerne das beibringen.
Du würdest ihm die Rede schreiben.
Ja, also ich wäre dafür. Weißt du, Macron hat tatsächlich einen Deutschlehrer gehabt. Es war eine Lehrerin geplant, glaube ich. Und die Berater haben gesagt, nee, lass mal, er wird sie heiraten, mach das nicht und so. Also, aber ein Lehrer, und es gibt Fotos sogar in dem Präsidentenflugzeug, wo der Lehrer mit dabei war, und die haben den Flugzeit genutzt, um ein bisschen Aussprache
zu richtig so geprobt. Was uns ja hier zusammenbringt, das ist die Geburtstagsfeier der Band Fool's Garden. Und wir haben ja alle was zu tun hier in Pforzheim. Also nicht nur, dass wir diese Sendung heute zusammen machen, sondern auch, dass ihr mit euren jeweiligen Aktivitäten hier auch vertreten seid im Showprogramm. Alphonse, du warst gestern schon dran.
Genau.
Bei der großen Gala.
Bei der großen Gala. Das ist so, dass ich Peter gesagt hatte, ich komme total gerne. Wie gesagt, es wird eine lange Fahrt sein. Aber in dem ersten Abend möchte ich dann also irgendwas machen. Und er sagte, ich habe eine tolle Idee. Du könntest am Ende unser Hit, also Lemon Tree, anmoderieren. Und ich habe gesagt, hast du bestimmt andere Leute? Und so, nein, ich möchte, dass du das machst und so. Und das war toll, weil also der Abend war so richtig, richtig lang. Ne? Mhm. Und die hatten sagen. Immer noch nicht.
Wer war dabei von Ihnen?
Alle
waren dabei, fast alle. Respekt, dass Sie heute schon wieder hier fit und, im Publikum sitzen.
Und die hatten dann immer noch nicht Lemon Tree gesungen, und alle, ich habe gespürt, ihr wart nervös. Haben die den Hit vergessen oder so? Und dann durfte ich sagen, und jetzt kommt Lemon Tree. Das war ein super.
Reinhold, du warst auch mit dabei gestern im Publikum. Ja. Hast dir das ganz in Ruhe, ganz entspannt anschauen dürfen, weil dein Auftritt kommt noch. Du spielst mit deiner Band.
Nee, meine Band ist komplett im Urlaub. Ich bin ganz allein da, aber ich habe einen Gastmusiker. Und zwar Stefan Stoppock. Stoppock ist ein alter Kumpel von mir. Wir sind ja in Hamburg zu Hause. Und ich habe Stefan angehauen und habe gesagt, du Alt-68er, ist 2 Tage älter als ich. Ja. Und am 21. Februar geboren, ich am 23. Komm, wir spielen zusammen. Und er hat sofort zugeschlagen. Da haben wir ein bisschen geprobt jetzt. Und Stefan Stoppock und ich spielen am Sonntag um 17.55 Uhr. Ihr müsst vorbeikommen. Es wird besonders, das hat es in dieser Formation noch nie gegeben, und ich freue mich da sehr drauf, mit Stoppock zusammenzuspielen.
Und du verbringst das ganze Wochenende hier aus Verbundenheit sozusagen?
Ja, ich fühle mich mit Peter sehr verbunden, fühle mich mit anderen hier in Pforzheim verbunden, weil ich befreundet bin mit Sven Ludwig, der betreibt hier die Wohnfabrik, das Möbelhaus, das ist ein Uraltkumpel von mir. Da gibt es heute Abend auch eine große Aftershow-Party in dem Möbelhaus. Ich glaube, man kann da auch schlafen, wenn man will. Und Sven habe ich oder Peter ersteigen. Damals kennengelernt, denn Sven kam vorbei. Gott, ich habe ja ein Stück, weißt du, das klingt so toll, es klingt wie eine amerikanische Produktion. Das war das Stück Dreamin' von Peter damals geschrieben, also von Fool's Garden. Und dann habe ich gedacht, okay, die lade ich jetzt ein in die Guinness-Show. Die habe ich damals moderiert und dann gab es eine große Zusammenkunft. Die haben das live gespielt und später war Fool's Garden dann auch bei uns hier bei der Nacht der Legenden. Du erinnerst dich, Alphonse, du warst auch dort. Das ist eine Veranstaltung, die wir in Hamburg gemacht haben für meine Jugendorganisation Nestwerk. 12-mal im Tivoli-Theater auf der Reeperbahn, da war Fool's Garden auch.
Du bist wirklich ein Meister, was du in einer Antwort alles unterbringen kannst.
Da ja, ich wollte mal ein bisschen was loswerden.
Da war jetzt drin.
Ich habe jetzt bald so lange zugehört, Alphonse hatte so viel Redezeit, da dachte ich, jetzt hau ich mal einen raus.
Reinhold Beckmann macht gemeinnützige Arbeit und Reinhold Beckmann hat mal die Guinness-Show moderiert. Also ich wusste das nicht. Wussten Sie das?
Ich auch nicht mehr. Es fiel mir gerade ein.
Und, okay, das Ganze, alle, ja. Und das Ganze präsentiert vom Möbelhaus.
Und dann hat er auch noch...
Sven freut sich jetzt.
Und dann hat er auch noch untergebracht, Alt-68er, als kleinen Hinweis an die Ursprünge deiner musikalischen...
Das ist die alte Fußballkommentatoren-Taktik. Du musst sozusagen ein paar Daten loswerden und was drumherum noch texten, dann ist alles gut.
Ja, freut uns. Und wir, die Ursprünge, weil wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, wüssten wahrscheinlich mehr Leute, dass du die Guinness-Show moderiert hast, als dass du schon 3 Alben aufgenommen hast inzwischen.
Na, ach, Guinness-Show liegt so lange zurück. Das war mal so ein Versuch damals in der Unterhaltung. Der Bayerische Rundfunk rief an, kannst du das nicht machen? Das ist doch so ein bisschen sportiv. Aber ich habe mich sozusagen auf der großen Unterhaltungsbühne ARD 20.15 Uhr am Samstagabend eigentlich nie so richtig gesehen. Aber ich habe es ein paar Mal gemacht, glaube ich 6, 7 oder 8 Mal. Und war eine gute Erfahrung, aber das war dann auch okay.
Beckmann und Band, das ist deine musikalische Erscheinungsform. Reinhold Beckmann in SWR 1 Leute. Daneben sitzt Alphonse. Ich freue mich weiterhin sehr, dass ihr beiden hier bei uns seid und mit uns Zeit verbringt, noch bis 13 Uhr. Reinhold Beckmann, das angefangen hat diese, also als Musiker wahrgenommen hat man dich ja lange nicht, weil du auch gar keine Musik gemacht hast, sondern angefangen hat...
Das ist der Grund, ja.
Ja, tatsächlich in einer Fernsehsendung, bei der du zu Gast warst, nämlich bei Inas Nacht, und da wurde dann, glaube ich, der Grundstein gelegt für deine musikalische Karriere.
Ja, ich habe eigentlich immer schon Musik gemacht, aber natürlich nicht öffentlich. Und Ina hat ihn gefragt, das war die allererste Sendung von Inas Nacht. Und da haben wir zusammen Bossa Nova, glaube ich, gespielt. Und daraus ist dann ein bisschen was entstanden. Dann kamen zwei Musiker aus ihrer Band zu mir und haben gefragt, Mensch Reinhold, du bist doch eigentlich Musiker, setz dich mal hin und schreib doch mal ein paar Texte, das wirst du doch sicherlich können. Und dann proben wir zusammen und so entstand das ganz langsam Stück für Stück.
Ja. Hast dich aber bis dahin als Hobbymusiker betrachtet?
Ja, ich bin mal unterwegs gewesen, wenn Barbara Schöneberger hatte dann angefragt, ob ich nicht mal als Gast mitsinge auf Tour. Dann habe ich 2 Stücke mit ihr gemacht oder andere Kollegen, Texas Lightning, ja. Damals Olli Dittrich, ein Freund von mir. Sowas habe ich mal zwischendurch gemacht, das war dann eine große Freude. Und aber daraus ein Konzept oder eine Idee wirklich entwickeln zu wollen, wir machen jetzt eine Band und ich schreibe jetzt Texte und Musik und so, das hatte ich bis dahin nicht. Da brauchte es den Tritt in den Hintern aus Inas Band.
Gitarre. Aber bei Premiere hattest du im Büro immer eine Gitarre.
Das war eine Gitarre, ja. Ein bisschen zu proben zwischendurch. Ja, die Gitarre war immer da.
Das war so bei Premiere, weil so irgendwann haben alle Feierabend gemacht. Aber ich nicht, weil ich wollte was beweisen, ne, als Franzose.
Ja, muss man immer doppelt so gut sein wie die Deutschen.
Ja, absolut. Ja. Und länger arbeiten und so.
Ja, ja,
und ab und zu kam ich, weil ich irgendwas bringen sollte zu Reinhold und so, und er war allein in seinem Büro und hat ein bisschen Gitarre gespielt. Da kann ich mich noch gut erinnern.
Ist das so ein Kulturunterschied eigentlich, Alphonse, dass man in Deutschland immer besser ist, wenn man länger arbeitet? Ist es also, in Frankreich anders?
Es ist eine Sache, die mich wirklich sehr, sehr überrascht hat. Ich kam an, wie gesagt, kannte von Deutschland ganz wenig außer meine Vorurteile, dass die Leute hier gar nicht so viel arbeiten. Die arbeiten konzentrierter, deutlich konzentrierter, ne, so Mittagspause, Viertelstunde, dann schnell zur Arbeit und so. Aber wenn Feierabend ist, dann ist Feierabend. Und allein dieser Ausdruck, schön Feierabend, weißt du, das gibt's in Frankreich nicht. Weil der Feierabend kann sowieso nur schön sein, da brauchst du es gar nicht wünschen, das geht nicht anders. Ja. Aber hier, schön Feierabend, ich hoffe, du hältst es aus, nicht zu arbeiten. Ich wünsche einen schönen Feind. Das ist ganz anders.
Du aber suggeriert ja auch, dass Arbeiten keinen Spaß macht.
Ja, aber wie ist nochmal Renteneinstiegsalter in Frankreich?
Oh, schmerzhaftes Thema. Schmerzhaft ist denn,
guck mal, wenn man müde Reinhard ist.
Beckmann weiß, wenn man müde ist, dann geht man.
In die schmerzhaften Kerben reinspringen. Komm mal zurück zu deiner Musik, Reinhold. Wir waren gerade stehen geblieben bei, also du, ich finde schon, das ist ja mutig auch, so ein Sprung, ja, zu sagen, ich mache ein bisschen Musik, ist ja eine Sache. Dann aber von Freunden ermutigt zu werden, das kennen wir irgendwie als Hobbymusiker ja alle, ja komm, mach doch mal was. Aber man braucht schon Mut. Also hast du da profitiert auch von deinen öffentlichen Auftritten, die du ja schon viele Jahre absolviert hattest, dass man dann sagt, gut, dann stelle ich mich halt auch noch mit der Gitarre hin?
Ja, das ist aber auch gleichzeitig eine Gefahr, denn ist ja zunächst nur die Neugierde da, der Zuschauer, mal gucken, ob der Fernsehfritze das kann. Du musst es dann schon belegen, du musst es schon irgendwie liefern, das ist ganz wichtig. Und ich mache das jetzt seit 10 Jahren und in ganz unterschiedlichen Staffeln, in ganz unterschiedlichen Dosierungen. Und das andere, worüber ich mich ein bisschen geärgert habe, weil ich gemerkt habe, Alphonse kennt das ja viel besser als ich, dass die Bühne eine eigene Kraft hat, ein eigenes Zuhause hat, viel schöner ist als jedes Fernsehstudio. Also ich komme jeden Abend, wenn ich irgendwie live spiele, gehe ich glücklich nach Hause. Dass die Bühne hat eine eigene Energie und das kann Fernsehen eigentlich nicht. Fernsehen ist natürlich Studio, Konzentration und du machst es nur einmal und dann wirfst du das Konzept oder das, was du als Manuskript mit dir geschrieben hast, wirfst du wieder in die Tonne. Und bei der Bühnenarbeit, beim Programm kannst du es immer wieder verfeinern. Du kannst da nochmal eine Pointe setzen oder bei den Stücken musikalisch das und das verbessern. Und ich genieße das sehr und ich hätte mir gewünscht, das vielleicht schon vor 20 oder 30 Jahren begonnen zu haben.
Also das ist so eine erste Zwischenbilanz, die du auch ziehen würdest aus dieser diesem musikalischen Weg, den du eingeschlagen hast. Weil im Grunde genommen, ich muss das jetzt leider erwähnen, du kannst auch einfach nichts tun. Du bist ja offiziell Rentner.
Ja, das ist, da habe ich so einen kleinen Schaden weg. Ich bin eigentlich Rentner, ja, richtig. Aber ich schreibe gern, ich mache gern Musik und der Kontakt mit dem Publikum ist das, was du nicht verlierst. Das bleibt. Da kenne ich auch andere Kollegen. Ich kenne doch Helmut Karasek hat man das immer erklärt, der gesagt, egal ob da 10 Menschen im Publikum sitzen, ich muss es weitermachen. Der hat noch bis wenige Tage vor seinem Tod hat er gelesen, gelesen und gelesen. So extrem würde ich es bei mir jetzt nicht verorten, aber dieses auf der Bühne stehen mit dem Publikum was zusammenzumachen ist wunderbar. Wie gesagt, das kann Fernsehen in diesem Dialog nicht.
Alphonse, was hast du gedacht, als du das erste Beckmannsche Album gehört hast?
Also ich habe ihn zuerst live erlebt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber ich war schon ziemlich fasziniert, weil, wie gesagt, ich kannte ihn als Fernsehstar sowieso, aber vorher als Kollege, der heimlich mit seiner Gitarre ein bisschen so... Und das war...
Im Büro bei Premiere.
Es war wirklich so. Und ja. Ich hatte immer das Gefühl, er mag Musik, aber vor allem das entspannt... Vielleicht irre ich mich, aber ich hatte das Gefühl, das entspannt dich. Er machte so Sendungen mit Beckenbauer und etc.
Danach muss man sich entspannen, ja, genau.
Und danach ging er zu seiner Gitarre und ding, 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 ding. Und ich fand's super, dass du dich getraut hast, auf die Bühne zu gehen und das auch so, also toll, eben nicht mehr so als Amateur und so, sondern du sagst, komm, wenn ich's mache, so kenne ich dich auch, wenn ich's mache, mach ich's richtig gut und das ist Hammer, wie du es machst.
Aber Reinhard Beckmann, wenn man einmal diesen Amateur-Nimbus hat, fühlt man sich dann weiter, also weil er gesagt hat, so als Amateur, fühlst du dich immer noch ein bisschen wie ein Amateur,
der das einfach macht? Nein, das ist auch da, es ist so eine innere Vorfreude da. Also ich bin schon nachmittags, habe ich eine Pfütze auf der Zunge vor Glück, wenn ich weiß, es wird abends gespielt.
Auch schon am Vortag? Also heute für morgen?
Heute für morgen auch schon, ja. So, und das ist natürlich, am Anfang war das ja nicht so die ersten 2-3 Jahre, da war man ein bisschen aufgeregt und dachte, oh, boah, live spielen, habe ich das Programm drauf und will mich ja nicht verspielen auf der Gitarre und all das. Das ist komplett weg. Es hat eine Leichtigkeit bekommen, die einfach schön ist und diese Vorfreude ist immer noch da. Und das ist, finde ich, das Zeichen dafür, dass Musik irgendwas Besonderes bewirken kann. Es gibt ja noch was. Musik hat ja so die Gabe, wenn du musizierst, kannst du nur in der Musik sein. Das heißt, du denkst an nichts anderes. Es hat eine meditative Kraft also. Mhm. Das heißt, du bist in dem Moment, wenn ich jetzt beim Gitarre spielen oder beim Live-Auftritt noch nebenbei denke an den morgigen Supermarkteinkauf, dann bin ich raus, dann werde ich mich verspielen. Also dieses mit sich verbunden zu sein, nur Musik zu machen, ist einfach ein tolles Gefühl. Das wissen viele Musiker und deshalb sind sie auch gerne Musiker.
Ja, und wir nehmen auch nochmal einen Applaus, oder? Also Reinhold hat gerade ein bisschen ausgeholt. Ja. Ja, also als alter Showmaster weiß man schon, wo man sich seinen Applaus dann abholt.
Das verlernst du nie. Ich habe schon beim Frankenfeld abgeguckt und beim Kuhlenkampf.
Die Musik hat ja noch was weiteres in dein Leben gebracht, Reinhold, nämlich, dass du dich mit deiner, also auch schriftlich und sehr intensiv auch mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt hast. Und das ist ja entstanden dadurch, dass du ein Lied gesungen hast im Deutschen Bundestag. Es ging um deine Mutter und ihre vier Brüder. Du verzeihst mir, dass ich die Namen ablesen muss. Alfons, Hans, Franz und Willi. So hießen sie, also deine Onkels. Und das Buch, was daraus entstanden ist, ist schon ein sehr intensiver Prozess gewesen. Was hat dich das gelehrt, diese Familiengeschichte?
Naja, nochmal zur Geschichte vielleicht des Buches. Also erst war tatsächlich der Song Vier Brüder und nach dem Auftritt im Bundestag anlässlich der Gedenkfeier zum Volkstrauertag kamen dann so 2-3 Verlage und haben gefragt, Mensch, willst du diese Geschichte, diese große Verlustgeschichte deiner Mutter nicht zu Papier bringen? Und eigentlich wollte ich dieses Buch immer schreiben, habe mich nicht getraut und dann dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt, kannst nicht mehr kneifen, jetzt musst du es machen. Hab dann ein halbes Jahr recherchiert und ein Jahr geschrieben. Es war bei uns zu Hause immer Thema. Mutter hat darüber geredet. Meine vier Onkel saßen gefühlt bei uns immer mit am Tisch, besonders an Weihnachten. Und ich weiß, wie sehr das uns in der Familie richtig durchsetzt hat. Das steckt auch bei uns, auch bei meinen Brüdern immer noch unter der Haut. Und ja, das war für mich ganz wichtig, das geschrieben zu haben. Ich war jetzt natürlich überrascht über diese Resonanz, aber du kannst daran ablesen, in wie vielen Familien es zu Hause ist und was sozusagen Krieg über Generationen hinterlässt. Das ist das, was mir da noch klar geworden ist.
Das Thema Krieg ist leider wieder sehr aktuell geworden, hat dieses Buch und diese Auseinandersetzung, also das Buch um Anne, deine Mutter und ihre vier Brüder, die ich gerade genannt habe und auch das im Zusammenhang eben diese Verlustgeschichten, die der Krieg schreibt, diese schreckliche Form der Auseinandersetzung, der militärischen, hat das deinen Blick auf Krieg, so wie er heute stattfindet, auch leider wieder in Europa auch verändert?
Ja, es begann schon beim Schreiben. Ich habe am 21. Februar 22 begonnen zu schreiben. Ich weiß es noch genau, es war ein Montagmorgen. Ich wollte mich so disziplinieren, habe gesagt, jetzt ist Schluss mit der Recherche. Jetzt musst du anfangen, Montagmorgen 9 Uhr beginne ich. Ich brauchte so einen Kick.
Ging aber nicht.
Und 3 Tage später dachte ich, das kann nicht wahr sein. Dann saß vom Fernseher, 24. Februar war der Donnerstag und der Ukraine-Krieg begann. Und da war mir plötzlich klar, okay, da wiederholen sich Dinge. Mariupol liegt in Schutt und Asche. Da habe ich doch gerade recherchiert. Da war doch mein Onkel Alfons vor vielen Jahren auch genauso unterwegs. Und ich weiß genau, was es bedeutet, wenn dieser Krieg irgendwann zu Ende sein sollte, ist der Krieg damit noch nicht zu Ende für die Familie in der Ukraine und auch nicht in Russland. Weil es wird Generationen dauern, bis sich das wieder befriedet. Und das ist das Schlimme halt.
Und damit sind wir irgendwie auch wieder bei der deutsch-französischen Geschichte, weil die ist nämlich auch geprägt von vielen Kriegen. Allein 3 Stück innerhalb von ungefähr 70 Jahren haben da stattgefunden. Alphonse, wenn du dich mit deiner Familiengeschichte auseinandersetzt, ist da auch viel Krieg drin?
Ja, ich glaube, in jeder Familie, also sobald du ein paar Generationen höher gehst, das ist das Verrückte, ne? Also man vergisst ein bisschen viel, warum Europa gegründet worden ist. Man meckert so gerne gegen Europa, gegen die EU, weil Bürokratie, weil Korruption, weil, und das stimmt auch alles, das will ich alles nicht wegdiskutieren, aber ich finde, es gibt eine Sache, die man bitte nie vergessen darf. Warum wurde Europa gegründet überhaupt? Ne? Und das ist eben, weil wir uns also jahrhundertelang nur Kriege gegeneinander gemacht haben. Nur das. Alle 30 Jahre, 40 Jahre ein Krieg, das war absolut normal. Das war die Normalität. Ja. Bis irgendwann vernünftige Menschen sich zusammengesetzt haben und haben gesagt, guck mal, Kriege sind wir richtig gut. Wollen wir jetzt was anderes ausprobieren? Weil Kriege haben wir jetzt gut geübt. Ja, lass uns mal mit Frieden ausprobieren. Lass uns mal Europa gründen. Und natürlich gibt es Probleme mit Europa. Und natürlich alles, ja, klar. Aber das Wichtigste darf man doch nicht vergessen.
Ja.
Und wir haben, also zumindest in der EU, haben wir Frieden seit fast 80 Jahren. Es ist nicht viel, 80 Jahre, das ist nicht mal ein Menschenleben. Aber es ist verrückt, dass es in unserer gemeinsamen Geschichte etwas Neues ist.
Kriege zu vermeiden, das war mal die Grundidee der Europäischen Union, die eigentlich als Handelsunion begonnen hat. Aber wir haben in den 60er Jahren so eine grandiose deutsch-französische Freundschaft entwickelt, von der wir heute noch leben. Und einer, der gelebte deutsch-französische Freundschaft ist, der sitzt heute hier bei uns auf dem Sofa, SWR1 Leute live mit Alphonse und natürlich mit Reinhold Beckmann. Alphonse, dieses Etikett, was ich dir da gerade angeklebt habe, ist dir das recht?
Oui. Aber ich kann nicht anders. Ich bin, also ich bin Franzose seit über 30 Jahren in Deutschland. Mittlerweile, das wissen viele nicht, auch Deutscher. Ich bin beides. Es ist eine lustige Geschichte, die auch damit zu tun hat, wie ich Deutscher geworden bin. Ist gar nicht so lange her. Das war, als Olaf Scholz noch Bürgermeister von Hamburg war. Und ich bekam von ihm ein Brief, Sie sind so lange in Deutschland, hätten Sie Lust, Deutscher zu werden? Und ich war total geehrt, vom Bürgermeister einen Brief zu bekommen. Später habe ich mitbekommen, 150.000 Leute haben diesen Brief. Aber gut, in dem Moment war ich geehrt. Und
alle Franzosen?
Und alles irgendwas. Und ich habe mir... aber ich wusste nicht, will ich Deutscher, weißt du, dass dieser Brief hat bei mir wirklich etwas ausgelöst. Will ich Deutscher werden, ja oder nein? Und ich wusste wirklich nicht. Und es hat 2 Jahre in mir gearbeitet, bis ich eine Antwort hatte.
Musstest du bei dir nachfragen in der Familie? Musstest du von allen die Absolution bekommen erstmal?
Nein, ich musste in mir fragen. Ich musste
gab es keine Frist, dass er das gesagt hat, antworten Sie bis dann und dann, sonst gibt es keine Staatsbürgerschaft?
Nein. Es war wirklich ein Prozess. Es war, ich habe das, also ich sage das im Nachhinein. Nein, in dem Moment wusste ich nicht. In dem Moment habe ich einfach diesen Brief an meinem Kühlschrank geklebt und dachte, mal gucken, was passiert. Mhm. Ich wusste es nicht. Und jeden Morgen habe ich das angeguckt und der Brief fragte mich, und willst du Deutscher werden oder nicht? Und was ich gemacht habe, daraus ist ein Theaterstück, wo ich eigentlich nur Wahrheit erzähle. Es ist eigentlich mein erfolgreichstes Theaterstückprogramm, was ich übrigens auch sehr viel in Baden-Württemberg und sehr, sehr gerne spiele. Das heißt Alphonse jetzt Norddeutscher. Mhm. Deshalb so, weil... ich will nicht zu viel verraten, weil es kann sein, dass einige Hörer das Stück noch nicht gesehen haben, es sehen wollen.
Du bist nach wie vor aber damit unterwegs, ne? Ist eins so, kann man mal sagen, ein Klassiker von dir.
Ja, genau. Das ist ein Klassiker von mir oder der Klassiker von mir. Na, also warum war das für mich so eine Frage? Weil meine Großmutter, die natürlich zu der Zeit schon nicht mehr lebte, war in Auschwitz. Sie hat Auschwitz überlebt. Das heißt, ich als Kind hatte eine Großmutter, die mir sehr viel erzählt hat über Auschwitz. Und ich habe mich gefragt, hätte meine Großmutter ja gesagt, hätte meine Großmutter gesagt, werde Deutscher oder nicht. Meine Großmutter war eine großartige Frau und als Kind gab es eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Nämlich, dass sie die Deutsche nicht hasste. Und ich sagte immer, Grand-Mère, so habe ich sie immer genannt, irgendwas ist bei dir nicht normal. Mit dem, was du erlebt hast, normalerweise, du solltest die Deutschen hassen. Und sie hat mir gesagt, nein, ich hasse nicht die Deutschen. Und immer als ich gefragt habe, warum, sie hat mir gesagt, du bist noch nicht so weit. Ich werde es dir erklären. Aber eines Tages, wenn du so weit bist, jetzt noch nicht. Ich verspreche aber, du wirst es wissen. Und irgendwann ist sie gestorben und sie hat es nicht erklärt. Und das war nicht normal, weil meine Großmutter war dafür bekannt, dass sie alles eingehalten hat, was sie versprochen hat. Und dann, ich weiß, du musst die Zeit einhalten,
nein,
aber ich will die Geschichte zu
Ende. Ich würde gerne was sagen.
Also das Musik kommt später auch, also Nachrichten, alles. Aber irgendwann, sie war schon tot, habe ich, und sie war so eine großartige Frau, sie hatte für mich etwas hinterlassen, wo sie wusste, ich werde das viel später finden. Und als ich das gefunden habe, das war ein Brief, als ich das gelesen habe, habe ich Olaf Scholz gesagt, ja, jetzt weiß ich, ich will Deutscher werden. Das ist eine wahre Geschichte und das erzähle ich alles in diesem Stück.
Das ist eine sehr schöne Geschichte und ich möchte gerne sagen, und schon eine ganze Weile ehrlich gesagt, dass du uns damit auch berührst hier in Baden-Württemberg. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe. Ja, bitte gerne Applaus für Alphonse.
Das ist dein Applaus.
Ja, weil wir sind aufgewachsen, also ich bin aufgewachsen mit der deutsch-französischen Freundschaft als etwas ganz, ganz Wichtigem, als einem ganz wichtigen Faktor. Und wenn wir heute sowas sehen, wie es gibt Spannungen zwischen Macron und Olaf Scholz, dann rümpfen wir die Nase und sagen, Leute, das dürft ihr nicht abgeben.
Ja, es ist der, und deshalb ist Alphonse ein Dokument dieser deutsch-französischen Freundschaft. Es ist ja so, dass ich so als kleiner Junge in der Schule dieses Privileg hatte, Französisch zu lernen als Fach. Ich war die erste Generation, die das machen konnte. Und dieses Verhassen, von dem du gesprochen hast eben, es war so tief in den Familien drin. Du musst ja bedenken, hier, mein Großvater, der in dem Buch da beschrieben wird, war in diesem Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg, kommt zurück mit einer TB aus dem Ersten Weltkrieg, steckt andere an im Dorf und ist nicht mehr in der Lage, sozusagen das Leben zu leben, weil er da einfach als Folge des Krieges dann mit 43 stirbt. Und das ging vielen so. Und diese Verhassung durch diesen Stellungskrieg damals und dann natürlich die Besetzung Deutschlands danach im Zweiten Weltkrieg, dass das nach diesen beiden Kriegen möglich war, Deutschland und Frankreich so zusammenzubringen, dass es viele Dörfer, Städte gibt mit einer deutsch-französischen Freundschaft, die gelebt wird. So bin ich bei uns auf dem Land aufgewachsen. Wir durften nach Frankreich fahren und die Franzosen kamen zu uns zu Besuch zum Schützenfest, verstehst du? Und es hat funktioniert. Und dieses Lernen von ein bisschen Französisch für uns war eine absolute Neuentdeckung. Als ich das erste Mal dann nach Frankreich gefahren bin und das erste Mal eigenständig mit einem Passantin mir mein Baguette kaufen konnte, das war für mich das Größte, das war für mich eine Entdeckung. Und ich finde, diese deutsch-französische Freundschaft ist so was Tolles, Besonderes.
Orangene Jacke, verwuscheltes oder gegeltes Haar, heute gar nichts von beidem, ehrlich gesagt.
Kein Haar mehr.
Kein Haar. Und normalerweise das Puschelmikrofon.
Völlig überbewertet Haare,
ja. Finde ich. Ja, so sieht er aber aus, der Alphonse. Also wir wissen genau, um wen es geht. So kennen wir dich, Alphonse. Die Figur Alphonse, die gibt's jetzt seit 30 Jahren. Ich frage mich da manchmal, wird man so einer Figur eigentlich auch mal überdrüssig, wenn man sie sich einmal so übergestülpt hat? Also ich meine, diese Jacke, die ist doch auch langsam alt, oder?
Also die Figur gibt es eigentlich seit... Woher hast du deine Informationen? Seit 24 Jahren, nicht seit 30. 2000 habe ich diese Jacke gefunden,
ja.
Zufällig in einem Kostümfundus. Ich habe sie angezogen und ich dachte, okay, da passiert für mich was Neues. Ich habe wirklich gespürt und so ist die Figur nicht mal erfunden worden, sondern die kam einfach. Also die ist, bumm, auf einmal war es da.
Das also war 24 Jahre ist ja auch eine lange Zeit.
Ja.
Aber ich entnehme deine Antwort, du bist der Figur nicht überdrüssig geworden. Du magst sie immer noch.
Ich trenne auch nicht mehr so richtig. Also ich glaube, ich habe es sowieso nicht gemacht. Aber also bevor wir die Sendung begann, hat mich Reinhold gefragt, bist du jetzt als Alphonse jetzt in der Sendung oder als reale Person? Also dann heiße ich Emmanuel in meinem Leben.
Wie der Präsident? Und,
ja.
Monsieur le Président.
Genau.
Monsieur
le. Und ich habe Reinhold gesagt, weißt du was, ich trenne gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich trage die Jacke, aber du kannst mich fragen, was du willst. Ich antworte, was ich will. Und eigentlich, wie gesagt, also und ich glaube deshalb, weil letztendlich Alphonse ist vielleicht einfach das Kind in mir, was wir alle haben. Wir haben alle ein Kind in uns und bei mir habe ich das große Glück. Vielleicht habe ich es mir auch selber erschaffen, dieses Glück, aber dass das Kind in mir das Wort hat, das Mikrofon trägt.
Die Oberhand.
Wenn es Lust hat, kann es ins Mikrofon
sprechen. Ja, aber du weißt, dir ist bewusst, das ist eine ganz große Freiheit. Du kannst Dinge tun, die andere Comedians, andere Kabarettisten nicht tun können. Du hast durch diesen Blick von außen ein größeres Maß an Freiheit beim Formulieren, beim Draufschauen. Das ist ein Glücksgriff, der da gelungen ist.
Danke. Wenn du wüsstest, wie in Wirklichkeit es ist, dann würde sich wundern. Aber wenn das so aussieht, bin ich sehr froh.
Ja, es sieht aus. Es sieht ganz leicht und selbstverständlich aus. Ja. Und diese Freiheit, die du hast bei der Beobachtung, ich find's großartig.
Ja. Danke. Es ist im Moment, schreibe ich ein neues Programm. Deshalb bin ich auch in Südfrankreich jetzt.
Das war die Überleitung, die wir abgesprochen haben.
Ja, aber ich wäre sowieso drauf gekommen. Also vielen Dank. Wir arbeiten hier Hand in Hand.
Das ist zwei Vollmomente und ich mache das mit meinem Kollegen zusammen, mit Ralf Schulze. Wir telefonieren jeden Tag und sind verzweifelt. Ja, aber diesmal ist es noch schwieriger als sonst.
Du kannst ein bisschen jetzt schöpfen aus der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Ich fand das...
Das war was.
Das war was. So viele geköpfte Marie Antoinette habe ich ja noch nie gesehen. Das war großartig. Die Inszenierung war ganz toll. Haben die in Frankreich das auch so geliebt? So wie
es gibt also in Frankreich Prügelei über diese Eröffnung. Einige sagen, das war so geil. Andere sagen, das war so scheiße. Einige sagen, die Rechtsextreme natürlich sagen, das kann man so nicht machen und so.
Also alles wie immer in Frankreich.
Eigentlich. Ja, es ist.
Aber du bist doch auch wie immer.
Und ich gucke von Südfrankreich aus und sage, guck mal, so sind wir Franzosen. Wir das ist wie Asterix, ja. Also wir streiten ja. uns ohne Ende und am Ende gibt es ein großes ja. Essen und alle essen mit.
Das ist toll. Alles ja. erst am Abendmahl.
Ja, aber Alphonse, du bist doch auch Pariser, du bist in Paris aufgewachsen und da habe ich jetzt
bin
noch
in
eine
Paris falsche. Geboren und aufgewachsen.
Ja. Guck mal, und für die Pariser ist es doch jetzt Olympische Spiele in der Stadt. Das ist ja bei jedem großen Ereignis irgendwie so, es ist so halb ja toll, dass das bei uns ist, aber irgendwie ist es auch schrecklich. Alle Straßen sind gesperrt, es fallen Leute ein, alles ist voller Sportjournalisten.
Das ist ganz schlimm. Also vor dem und weißt du, einer meiner besten Kumpel ist Bürgermeister vom 13. Arrondissement. Mhm. Das heißt, also er ist wirklich so und ich habe kurz vorher mit ihm telefoniert, so vor dem Beginn. Er sagte, wenn du wüsstest, das ist so schlimm, alle beschweren sich und so. Man muss sogar QR-Codes haben, wie damals bei Covid und so, sonst kommt man nicht raus. Und er sagt, das ist so scheiße, so eine Scheiße. So, eine so. Und jetzt, also so gestern habe ich mit ihm telefoniert. Gestern habe ich mit ihm telefoniert und er sagt, weißt du was, das ist so toll, diese Olympia. Also, die Leute sind so froh, ich werde wiedergewählt. Das ist so klasse, so cool. Das sind die Pariser.
Ich guck mal rein jetzt hier ins Publikum. Ich gehe nämlich zu denen, die sich sicher fühlen, also nach hinten. Ja, ja und frag mal nach. Ich habe es ja schon angekündigt, wollte aber keiner was sagen. So, Sie beiden beobachte ich schon lange. Hallo. Wer sind Sie denn?
Ich bin Silvia.
Hallo Silvia.
Michael.
Silvia und Michael, wo kommt ihr her?
Aus Pforzheim.
Aus Pforzheim, also lokale Gäste, wunderbar. Was gibt es da irgendwas, was ihr Alphonse und Reinhold Beckmann, ich meine, die kommt man so nah, kommt man so an diese Jungs nicht mehr so schnell ran. Was wollt ihr die denn schon immer mal fragen?
Schon immer eigentlich nicht, aber mir ist vorhin eingefallen, dass ich gar nicht wusste, dass Reinhold Beckmann auch Bücher über die Familie schreibt. Und da wollte ich eigentlich mal wissen, ob das Buch denn geholfen hat, irgendwas in der Familie zu verändern, in der Sicht auf die Onkels, überhaupt auf das Ganze. Und vielleicht geholfen hat, irgendwas zu verarbeiten.
Ja, auf alle Fälle habe ich meine vier Onkel, die ich ja persönlich nie kennenlernen durfte, auf die Art und Weise jetzt endlich kennengelernt. Und es hat eine große Debatte gegeben bei uns in der Familie und nochmal nachzuforschen. Und durch diese Recherche ist ja noch was passiert. Ich habe so Unterlagen gefunden, die wir gar nicht kannten, auf dem Dachboden des Familienhauses. Und es waren ein paar Überraschungen da. Wir glaubten zum Beispiel immer, dass mein ältester Onkel Franz auf dem Rückweg von Partisanen erschossen worden ist. Und er stellte sich als Fehlmeldung heraus. Er ist gefallen in Russland. Und zum Glück gab es da jemanden, der an seiner Seite war und eine Heimkehrererklärung geschrieben hatte. Den Begriff kannte ich bis dahin auch nicht. Und diese Heimkehrererklärung habe ich durch Zufall gefunden auf dem Dachboden. Und die Geschichte hat sich dadurch ganz anders erzählt und ganz anders erklärt. Also es waren viele Themen, die neu entstanden sind durch das Schreiben des Buches, ja.
Also vielen Dank euch beiden für die spannende Frage. Die Pforzheimer, guck mal, die haben doch Fragen. Wenn man nur hingeht, man muss halt hingehen. Reinhold, wenn du jetzt mal so zurückschaust, ja, ich meine, Thema Verarbeitung, du hast so viel gemacht, ja, jetzt ist, du warst ein bekannter Sportjournalist, du warst ein bekannter Talkmaster, du hast wirklich mit jedem gesprochen, von Angela Merkel bis zum Dalai Lama und ganz, ganz vielen anderen Leuten, 16 Jahre lang. Wenn du jetzt heute so zurückschaust, das ist blöd zurückschauen, ne? Man schaut ja lieber nach vorne. Ja, aber jetzt schau doch mal zurück kurz. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, also wenn ich so ist, jetzt Europameisterschaften im Fußball, da würde ich jetzt doch noch mal gerne kommentieren oder Olympische Spiele, da wäre ich jetzt gern dabei noch mal.
Jetzt bei Olympia habe ich auch kurz zurückgedacht. Okay, dreimal war ich dabei bei Olympischen Spielen oder gar viermal. Jedenfalls, ich kann mich gut erinnern an Sydney, an Peking, aber ich mochte Athen besonders gern. Das lag damals auch an der Stimmung dort in der Stadt, die Sendung, die wir gemacht haben. Und das andere, was Fußball betrifft, das lässt einen zugestanden nie los. Und es bleibt sozusagen. Und wir sind eine Clique von ehemaligen Fußballern, Trainern und Kommentatoren in Hamburg und verabreden uns alle so aus dem Umkreis des FC St. Pauli. Dann sitzen wir bei mir in der Bude oder bei Helmut Schulte, dem ehemaligen St. Pauli-Trainer. Und wir merken, wie wir am Schimpfen sind. Wir sind nur am Meckern über diese Kommentatoren, die da jetzt unterwegs sind. Weißt du was? Und es tut so gut. Es tut so gut. Und jetzt muss ich
aber
noch
was auch ein paar gute dabei.
Ja, hervorragende. Ich bin ein großer Fan von Tom Bartels, nach wie vor von vielen anderen, die da unterwegs sind. Ich kritisiere nur sozusagen die Inflation der Co-Kommentatoren, weil dort wird jetzt so viel gesabbelt und die Co-Kommentatoren, auch da gibt es herausragende Typen, aber es gibt so viele, denen man so ein kleines Kommentatorenseminar noch irgendwie wünschen würde. Die reden dann schon das, was ich ja schon 100-mal gesehen habe. Und da erinnere ich mich in diesen Momenten, Alphonse, du wirst dich auch erinnern, an den großen Ernst Huberti, damals auch bei Premiere, der sagt hat, nicht so viel erzählen, mal Lücken lassen. Der Zuschauer sieht die Dinge schon selbst. Und nicht immer den Erklärbär zu spielen und so, alles so überinterpretieren und zuzusabbeln. Ja. Das ist das, worüber wir uns in der Clique so ein bisschen gerne aufregen.
Sind das nicht Fehler, die man einfach macht? Also hast du die nicht selbst alle auch gemacht?
Ich habe sie alle gemacht, alle Fehler. Erstmal vorweg, zu viel geredet am Anfang und habe dann Stück für Stück gemerkt, dass das Reduzieren viel besser ist. Aber diese Inflation der Co-Kommentatoren ist eine neue Entwicklung in Deutschland. Die hat es früher nicht gegeben.
Was ist mit Talk? Das hast du auch so lange gemacht. Ja, wenn du jetzt hier so bist, ja jetzt öfter mal selber zu Gast in solchen Talksendungen, denkst du dann auch, oh Mann, die können das alle nicht.
Ja, ich habe eben dich schwitzen. Ich habe deinen Schweiß gespürt, wo du den Übergang finden musstest zu den Nachrichten und zum nächsten Musikblock. Und Alphonse und ich haben einfach weitergeredet. Das war ein guter Moment. Der hat uns
beide
gut
getan.
Das kenne ich auch. Absolut. Nur ich hatte ja das Privileg, keinen Werbeblock zu haben und keine Nachrichtenübergabe. Ich konnte ja 75 Minuten durchtalken damals in der ARD. Das war wirklich ganz, ganz toll. Und zugegeben, dass an manchen Tagen, gerade in der jetzigen politischen Debatte, vermisse ich das doch, diesen Tisch, dieses einfache Setting, was wir hatten. Es war eine große Freude, auf Aktualität zu reagieren, dann einen besonderen Gast zu haben. Diese vielen Auseinandersetzungen mit Angela Merkel oder auch dieser Moment, wo ich Gerd Schröder so an der kurzen Leine hatte und diese Frage, ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Und er sagt in dem Moment auch noch ja. Erst war ich geschockt natürlich, aber das ist ein Moment, wo man dann natürlich sagt, ja, jetzt hat das Interview auch einen Sinn an dieser Stelle.
Es kommt davon, wenn man zu lange an die Gasleitung schnüffelt. Ne? Das
ja, da hängt er immer noch dran.
Also fertig getalkt hast du noch nicht, Reinhold, sehe ich.
Was?
Fertig getalkt hast du noch nicht, da kommt vielleicht noch was. Auf jeden Fall kommt erstmal Musik von dir, nämlich morgen Abend hier in Pforzheim. Da stehst du auf der Bühne gemeinsam
mit Stoppock.
Und heute Abend, das muss ich nochmal richtig stellen, Alphonse, da hast du ja deinen Auftritt hier in Pforzheim, nämlich hier im Kulturhaus Osterfeld. Mit welchem Programm? Oder machst du gar kein Programm?
Das ist kein Programm, das ist spezial. Also in dem Festival mache ich, ich glaube 15 Minuten sind geplant, also ich mache eine halbe Stunde und dann... Ich weiß noch nicht. Also es wird ein bisschen
Improvisation. Du hast Spaß dran, ne? An diesem Zeitcrashen, ja? Das ist mir nicht entgangen.
Also das ist toll.
Also sprechen wir nachher noch drüber.
Also ich liebe es auch bei euch übrigens, euch ein bisschen zu stressern. Früher war ich, also leider nicht mehr so oft, aber früher war ich oft bei euch hier in SWR1, also im Studio in Stuttgart. Ich habe das geliebt, einfach ein bisschen länger zu reden und zu gucken, wie eure Gesichter sich also verändern und
es geht schon wieder los.
Ich will ja nicht übrigens, angeben, aber ich habe früher am offenen Bauch operiert.
Wenn
ihr mich stressen wollt, dann müsst ihr schon früher aufstehen.
Ich möchte ein großer Gruß ans Studio jetzt schicken, also von Pforzheim nach Stuttgart und insbesondere an die so liebe Kollegin, die Verkehrsservice macht. Ihr müsst wissen, weil Reinhold hat gesagt, für mich Musik ist ein bisschen Meditation. Für mich, Meditation, das ist eure Verkehrsservice zu hören. Ich liebe, weil, also kleines Geheimnis, manchmal per Internet höre ich einfach eure Verkehrsservice, obwohl ich in Schleswig-Holstein oder wo auch immer bin. Ich finde es
lohnt sich, der dauert
so
immer eine Weile.
Und heute waren so lange Meldungen, ich habe das geliebt. Liebe Kollegin, mach weiter so mit deiner tollen Stimme. Ich liebe.
Applaus für Laura Zacharias, die Grüße gehen raus.
Großer Applaus. Für vielen Dank.
Gibt's auch noch. Danke, Laura. So, das war jetzt euer Schlusswort. Es war sehr, sehr schön mit euch. Könnt noch weitermachen, aber ich bin nach 4 Stunden jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen geschafft. Das war SWR1 Leute mit Reinhold Beckmann und Alphonse. Wunderbar, dass ihr da wart und wunderbar ans Publikum. Herzlichen Dank für den Besuch.
Vielen Dank euch.
Merci. Merci. Au revoir.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.